alles wird normal. Und das mag ich auch überhaupt nicht. Und das sind dann oft so die Zeiten, wo dann die intensivsten Gebete rauskommen und wo dann richtig mit Verzweiflung gebetet wird. Und wie Gott, mir macht doch, dass es spannend bleibt, dass es interessant bleibt und dass es auch weiterhin noch Spaß macht, den Glauben zu leben und dass das nicht mehr so eine fiese Routine-Sache wird, die einfach nur langweilig ist und auf die man irgendwann keine Lust mehr hat. Und das war ja, wie gesagt, haben wir das Thema irgendwie so der letzten Predigt. Da ging es ja darum, wie man so leben kann, dass das Glaubensleben abenteuerlich wird oder abenteuerlich bleibt. Und wie, was wir dazu machen können, dass Gott uns immer wieder in Situationen hineinbringt, in Umstände reinstellt, wo wir etwas mit ihm erleben können. Und da möchte ich heute ganz gerne weitermachen. Und ich möchte gerne über das Thema predigen, gib der Liebe eine Chance. Also ein richtig schönes Sommerthema, das passt ja jetzt gerade, wo die Sonne aufgegangen ist und das Quecksilber auf über 27 Grad gestiegen ist. Und die Blumen sich regen und das Gras grün wird und natürlich auch entsprechend die Gefühle sich aufhellen, die Winterdepressionen langsam verklingen und man wieder merkt, dass man ein Herz in seiner Brust hat. Und wo selbst die Prediger poetisch werden. Und vielleicht werde ich das auch noch hinkriegen, um von meiner Predigt komplett zu reimen, damit das dann wieder noch weiter runtergeht wie Öl. Und ich weiß nicht, ob es schon einen Schiller-Remscheids gibt, und sonst kann ich das ja dann werden. Ja, aber im Ernst, ich habe ja auch die letzte Zeit immer wieder mal über Liebe gepredigt, und da ging es nicht um die Liebe Gottes, sondern es ging um die Liebe der Menschen, um die Liebe, die wir haben, und dass sie nicht theoretisch sein darf, sondern dass wir das, was wir von Gott empfangen haben, dass wir bereit sein wollen, es anderen Leuten weiterzugeben, und die Menschen um uns herum nicht einfach bloß mit Worten lieben und sagen, ja, wir lieben unsere Stadt und wir lieben das Haus, in dem wir wohnen und wir lieben die Leute auf unserer Arbeit, sondern dass die wirklich was davon mitbekommen. Weil Gottes Liebe für uns auch nicht theoretisch gewesen ist, sondern weil Jesus wirklich gekommen ist, weil Jesus wirklich gestorben ist und wir wirklich einen Segen haben, muss es eigentlich so sein, dass wir diese Liebe Gottes, die wir haben, weitergeben an die Leute um uns herum. Und wenn ich jetzt über das Thema predige, gibt der Liebe eine Chance, dann soll es eben darum gehen, was Gott sich ausgedacht hat, was wir machen können, um mit anderen Menschen zusammenzukommen und Liebe für andere Leute zu kriegen. Und das ist ja manchmal so eine etwas schwierige Sache. Also ich weiß, dass ich da jetzt auch irgendwie gerade mir selber predige. Das habe ich bei der Predigtvorbereitung mehr gemerkt als bei vielen anderen Predigten, dass das auch immer wieder so war, wie dass Gott seinen Finger auf mein Herz gelegt hat und gesagt hat, ja Storch, was ist denn hier und da mit dir? Und ich auch manches Mal echt sagen musste, so ja, da ist noch Entwicklungspotenzial in meinem Leben. Ich könnte auch jemand sein, der irgendwie noch mehr liebt und der noch mehr andere Leute in den Blick kriegt. Und ich habe manchmal irgendwie so eine Art Ghetto-Mentalität und habe immer so die gleichen Leute, mit denen ich zusammenkomme, so die Leute, mit denen ich klarkomme. So ein Freundeskreis irgendwie, wo ich weiß, die haben mich lieb und die habe ich lieb und mit denen ist es ganz entspannt rumzuhängen. Aber es fällt mir oft sehr schwer, irgendwie so die Liebe Gottes weiterzugeben an andere Leute, die ich vielleicht nicht so mag. Und was mich da immer irgendwie ziemlich herausfordert, ist Johannes 3, Vers 16, ganz bekannter Vers, wo es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Also die ganze Welt, eigentlich jeden Menschen hat Gott so sehr geliebt, dass Jesus gekommen ist. Und für mich ist das manchmal irgendwie sehr schwer, diese Liebe Gottes nachzuempfinden, obwohl ich eigentlich ja weiß, dass Gott in mir lebt und dass also eigentlich etwas in mir drin ist, was jeden Menschen liebt. Und trotzdem, irgendwie ist es bei mir oft so, dass ich mehr irgendwie die Leute lieb habe, mit denen ich gut klarkomme und große Probleme habe irgendwie mit den Leuten um mich herum, irgendwie zu denen ein positives Verhältnis zu kriegen und dass ich oft so eine Mauer irgendwie um mich herum baue und es Leute gibt, irgendwie mit denen ich sehr gut kann und es irgendwie andere Leute gibt, die mir unheimlich sind oder vor denen ich manchmal sogar Angst habe, die mir komisch vorkommen, wo ich denke, dass die wahrscheinlich ganz seltsam sind und dass ich sowieso nicht mit denen klarkommen würde und deswegen auch irgendwie gar nichts mit denen mache und denen die Liebe Gottes überhaupt nicht rüberbringe. Und ich habe so das Empfinden, dass Gott schon seit 2000 Jahren vor dem Problem steht, dass seine Leute so drauf sind, wie der Storch manchmal drauf ist. Und dass seine Leute sich gerne irgendwie einschließen und ihresgleichen lieb haben, aber seine Liebe nicht weitergeben. Und es war ja damals, wie vor 2000 Jahren, als die ersten Gemeinden gegründet worden sind, da gab es eine ganz große Diskussion darüber, wer Christ sein dürfte. Und die meisten Leute sind damals Juden gewesen, die sich bekehrt haben, die Christen waren. Und deswegen haben die meisten Leute gesagt, ja, nur Juden können Christen werden. Und dann gab es halt fürchterlich viele Diskussionen darum, das waren irgendwie 20 oder 30 Jahre lang, wo dann richtig irgendwie gestritten worden ist in der Urgemeinde und den Gemeinden, die sich daraus irgendwie entwickelt haben, wer denn jetzt Christ werden darf. Und wo wirklich die meisten irgendwie die ganzen Jahrzehnte über immer gesagt haben, so nein, es darf wirklich bloß irgendwie die Juden, die dürfen Christen sein. Und es war so irgendwie eine totale Ghetto-Mentalität. Man kam eben auch aus einem sehr strengen religiösen Background und da war das schon klar, dass es Leute gibt, die drin sind und es gibt Leute, die sind ausgegrenzt. Und drin waren eigentlich relativ wenige und draußen war so die ganze Welt. Und damals haben die Juden das noch etwas härter gehandhabt, als das heute so ist. Irgendwie da galt wirklich jeder, der nicht irgendwie jüdisch geglaubt hat, als unrein. Da durfte man überhaupt nichts mit zu tun haben, den durfte man nicht besuchen, den durfte man nicht zum Essen einladen. Am besten durfte man den noch nicht mal auf der Straße grüßen und idealerweise hatte man überhaupt nichts mit solchen Leuten zu tun. Und so glaube ich, dass Gott eigentlich ein Problem hatte, weil er ja immer noch wie auf Johannes 3, Vers 16 gestanden ist und immer noch wie alle Menschen erreichen wollte und es immer noch so war, dass Gott jeden Menschen auf der Welt liebt und nicht bloß die Juden, nur die ersten Christen scheinen es nicht kapiert zu haben. Und dann hat Gott sich etwas einfallen lassen, wie es möglich ist, dass die Christen die Leute um sich herum lieb gewinnen könnten. Und das hat mich zunächst mal irgendwie so ein bisschen erstaunt, wie er es gemacht hat, weil ich bin eigentlich, hätte ich gedacht, wenn ich dir über dieses Problem gestanden hätte, hätte ich Prediger geschickt. Und ich hätte vielleicht ein paar Propheten in der Gemeinde aufstehen lassen und die hätten dann immer sagen können, Leute, so geht das irgendwie nicht, wir müssen rausgehen und hätte darüber predigen lassen und Flugzettel drucken lassen, Handzettel und Flugblätter und hätte irgendwie versucht, irgendwie den Menschen das klar zu machen, dass sie rausgehen müssen und dass irgendwie die Welt viel größer ist irgendwie als das kleine fromme Ghetto. Aber Gott hat es irgendwie ganz anders gemacht. Und ich möchte euch das mal vorlesen in Apostelgeschichte 10. Falls jemand eine Bibel mit hat, ab Vers 9. Am folgenden Tag, als jene unterwegs waren und sich der Stadt näherten, stieg Petrus auf das Dach, um zu beten. Es war um die sechste Stunde. Da wurde er hungrig und wollte essen. Während man ihm etwas zubereitete, kam eine Verzückung über ihn. Er sah den Himmel offen und eine Schale auf die Erde herabkommen, die aussah wie ein großes Leinentuch, das an den vier Ecken gehalten wurde. Da drin lagen alle möglichen Vierfüßler, Kriechtiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme rief ihm zu, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber antwortete, niemals, Herr! Noch nie habe ich irgendetwas Unheiliges oder Unreines gegessen. Da richtete sich die Stimme ein zweites Mal an ihn. Was Gott für rein erklärt, nenne du nicht unrein. Das geschah dreimal, dann wurde die Schale plötzlich in den Himmel hinaufgezogen. Petrus war noch ratlos und überlegte, was diese Vision, die er gehabt hatte, wohl bedeutete. Inzwischen hatten sich die von Cornelius gesandten Männer zum Haus des Simon durchgefragt und standen am Tor. Sie riefen und fragten, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast sei. Während Petrus noch über die Vision nachgrübelte, sagte der Geist zu ihm, da sind zwei Männer und die suchen dich. Steh auf und geh hinunter und zieh ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie geschickt. Petrus stieg zu den Männern hinab und sagte, ich bin der, den ihr sucht. Aus welchem Grund seid ihr hier? Sie antworteten, der Hauptmann Cornelius, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, der beim ganzen Volk der Juden in gutem Ruf steht, hat von seinem heiligen Engel die Weisung erhalten, dich in sein Haus holen zu lassen und zu hören, was du ihm sagen wirst. Da ließ er sie eintreten und bewirtete sie. Ach. Geschichte, die ich echt liebe, also eigentlich ja jede biblische Geschichte liebe ich sehr. Ich kann mir das so richtig gut vorstellen, wie Petrus jetzt auf dem Dach seines Hauses sitzt und er hat Hunger. Ich weiß nicht, ob er da vielleicht schon eine Weile gefastet hat oder so, auf jeden Fall irgendwie ist es noch so ein bisschen Zeit bis zum Abendessen und drinnen wird schon das Essen bereitet. Also er sitzt da oben und der Bratenduft steigt aufs Dach und ihm in die Nase und sein Magen reagiert entsprechend. Fängt an zu knurren und Petrus versucht, sich weiter aufs Gebet zu konzentrieren und kriegt irgendwie so eine Vision, die ja erstmal ziemlich typisch ist für Leute, die fasten, nämlich, er sieht etwas zu essen. Passiert mir jedes Mal, wenn ich faste. Ich bin eigentlich kein großer Faster, habe mal 3 Tage durchgehalten oder 2 auch nur. Weiß nicht, vielleicht war es auch nur einer oder eine halbe Stunde oder so. Aber jedenfalls wie nach so einer relativ kleinen Zeiteinheit, dann fange ich immer an, Visionen zu kriegen von Schnitzeln und Steaks und sonstigen Sachen. Und bei Petrus war das etwas Ähnliches, nur bei ihm hat es etwas zu bedeuten. Und er sieht jetzt irgendwie dieses Tuch herabkommen und da sind allerlei Leckereien drin. Das Problem ist bloß, Petrus war ein absoluter jüdischer Hardliner und das waren alles Viecher, die unrein waren. War alles irgendwie im Alten Testament geregelt, von diesen Sachen dürfte er nichts essen. Und so muss die Stimme, die dann irgendwie gekommen ist und die er sofort als Stimme Gottes identifiziert hat, das muss ihn richtig in so einen Gewissenskonflikt reingebracht haben. So Sachen, die er nicht essen durfte. Und trotzdem sagt Gott zu ihm, hey Petrus, nimm dein Messer, schlachte, brate und iss. Und zunächst mal kommt irgendwie so die Stimme irgendwie der jahrzehntelangen religiösen Prägung, die ganz entschieden antwortet und sagt, nein Herr, sowas werde ich nicht machen. Solche fiesen Sachen, die kommen niemals in meinen Mund. Das werde ich auf gar keinen Fall essen. Fieses Vogelzeug und sowas. Auf gar keinen Fall. Und dann kommt das Gleiche nochmal. Irgendwie nochmal, dreimal insgesamt. Und Gott will ihm etwas klar machen. Also es ging gar nicht irgendwie darum, dass Petrus jetzt wirklich diese Sachen aufessen sollte. Sondern da war gerade irgendwie ein Mann unterwegs zu ihm, der kein Jude war und mit dem Petrus eigentlich gar nicht hätte reden dürfen. Und dem hatte Gott gesagt, hey, geh zu Petrus, der wird dir das Evangelium verkündigen. Er hatte nämlich nach Jesus gesucht und wollte irgendwie gerne Christ werden, wusste nicht, wie es geht. Und Gott wusste irgendwie, dass er Petrus vorbereiten muss, weil er sonst niemals mit den Boten dieses Cornelius geredet hätte. Naja, und so kommt das. Petrus steigt vom Dach runter und diese Ungläubigen stehen vor ihm und auf einmal macht das Klick und er weiß, darum ging es Gott. Ging Gott gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwelches fieses Zeug esse, sondern wie das, was Gott von mir wollte, war, dass ich zu Menschen gehe, mit denen ich normalerweise niemals irgendetwas gemacht hätte. Und ich glaube, man kann sich das heute irgendwie ganz schön schlecht vorstellen eigentlich, wie das ist. Wenn du jahrzehntelang so geprägt worden bist, irgendwie das immer dir gesagt worden ist, Gott will nicht, dass du mit diesen Leuten irgendetwas zu tun hast. Das gibt's heute zum Glück gar nicht mehr, aber damals war das wirklich etwas, was ganz normal war und was Petrus total geprägt hat, was in seinem Kopf drin war, was in sein Herz eingesunken ist, was seinen Charakter bestimmt hat und wo er ganz genau wusste, dass das irgendwie für ihn Gesetz ist und wo er niemals irgendwie drüber gegangen wäre und wo Gott ihn richtig darauf aufmerksam machen musste, ihm eine Vision geben musste, um ihn darauf vorzubereiten, jetzt mit diesem Cornelius mitzugehen. Und dann erlebt Petrus eigentlich wahrscheinlich die überraschendste Geschichte seines Lebens. Und er hat ja viel erlebt. Ich meine, das war der Petrus, der Jesus auf dem See Genezareth entgegengegangen ist, der irgendwie ein paar Schritte auf Wasser gelaufen ist. Das war der Petrus, der die Speisung der 5000 miterlebt hat, der so viele Wunder irgendwie im Neuen Testament mitgekriegt hat, also eigentlich ohne Ende. Und trotzdem irgendwie war er jetzt irgendwie dabei, eine Erfahrung zu machen, mit der er niemals gerechnet hätte. Nämlich er kommt zu dem Haus des Cornelius. Cornelius bekehrt sich, der Heilige Geist kommt auf ihn, Cornelius fängt an in neuen Sprachen zu beten und zeigt richtige Zeichen wie des Heiligen Geistes und Petrus war total überrascht wieder darüber, dass Gott solche Leute angenommen hat und dass das Evangelium wirklich für die Heiden offen steht. Und ab diesem Moment hat sich eigentlich etwas getan, so im Neuen Testament und bei den Jüngern. Denn auf einmal ist es richtig klar gewesen, Gott liebt nicht bloß uns Juden, sondern Gott liebt alle Menschen um uns herum. Und plötzlich irgendwie haben Leute richtig Feuer gefangen und haben angefangen, diese Heiden, wie sie früher immer genannt haben, lieb zu gewinnen. Und das Ganze endet irgendwie dann damit, dass da ein Paulus irgendwann aufgestanden ist und gesagt hat, ich liebe diese Heiden so sehr, Gott hat mich genau zu diesen Leuten geschickt, irgendwie damit ich ihnen diene mit dem Evangelium, das ist mein Job. Und da wird es mir richtig kalt, wenn ich das lese, weil ich auch weiß, dass Paulus auch mit so einem Hardliner gewesen ist. Dass er auch jemand war, der niemals mit diesen Leuten gegessen hätte, der niemals mit denen geredet hätte. Und der trotzdem irgendwann, ein paar Jahre später, irgendwie so drauf ist, dass er sagt, ich rede eigentlich mit niemandem lieber als mit diesen Leuten. Ich bin ausgesondert extra, um diesen Leuten irgendwie von Gott zu erzählen. Und da so ein richtiger irgendwie Kraft und Stolz und sowas irgendwie mitschwingt, dass Gott ausgerechnet ihn geschickt hat, um diese Leute irgendwie zu erreichen, die er früher schrecklich gefunden hat. Und auch wenn ich glaube, dass das heute in der Gemeinde nicht mehr so schlimm ist, glaube ich, dass wir immer noch irgendwie etwas haben, auch so von dieser Ghetto-Mentalität, die die ersten Jünger gehabt haben. Und dass es auch bei uns so ist. Sicherlich nicht ganz so krass, wie es da gewesen ist, weil uns keiner erzählt, dass Gott irgendwie nur Christen liebt oder so. Aber dass es auch wie bei uns oft so ist, dass wir unseresgleichen sehr lieb haben, aber dass wir die Leute außenrum, dass wir die komisch finden. und dass da Barrieren sind, dass da irgendwo Mauern zwischen uns und den Menschen sind und es uns sehr, sehr schwer fällt, irgendwie über diese Mauern drüber zu springen und mit der Liebe Gottes andere Leute um uns herum zu erreichen und ihnen etwas von Gott zu geben. Und doch glaube ich, dass etwas in uns drin ist, genau wie in Petrus dieser Heilige Geist war, dass etwas in uns drin ist, was uns eigentlich dahin zieht und was in uns Leute liebt und gerne wir diese Liebe Gottes weitergeben möchten. Und so wie ich das verstehe, ist die Methode, um Liebe für Menschen zu kriegen, nicht einfach nur dafür zu beten, Gott, mach doch, dass mein Herz mit Liebe voll wird, und dann irgendwie darüber nachzudenken und sich irgendwie vorzustellen, wie toll das sein muss, jetzt mit irgendwelchen Menschen, denen man noch nie etwas gemacht hat, zusammen zu sein. Sondern ich glaube, dass die Methode, Liebe zu bekommen zu Menschen, eigentlich die ist zu sagen, okay, ich gehe jetzt los und ich mache mal was mit Leuten, die ich total schrecklich finde, eigentlich. Oder ich mache mal was mit Leuten, wo ich Angst vor habe oder wo ich totale Vorurteile gegen habe. Und ich springe jetzt einfach mal über meinen Schatten. Ich mache genau das Gleiche, wie Petrus gemacht hat. Nämlich, ich lasse mich senden und ich gehe hin und rede mit diesen Leuten, mache einfach mal was mit ihnen und guck mal, wie die so drauf sind. Da hat es in Amerika mal einen ganz interessanten Prozess gegeben mit einem Herrn Brad Haynes. Kennt ihn einer von euch? Das stand ungefähr im Januar im Spiegel. Okay, also Brad Haynes war so ein amerikanischer Neonazi und der hat irgendwann im Taxi so den schwarzen Taxifahrer beschimpft und dem Schläge angedroht und vielleicht auch eine kleine Watschen gegeben, also nichts wirklich Schreckliches, aber auf jeden Fall irgendwie so ein Übergriff. Und das kam dann vor Gericht und er hat einen sehr kreativen Richter gefunden, der ihn also weder zu einer Geldstrafe verurteilt hat, noch zu Sozialstunden, noch irgendwie zu Gefängnis, sondern der hat einfach gesagt, Mr. Haynes, ich verurteile Sie dazu, 10 Gottesdienste einer schwarzen Gemeinde zu besuchen. Und das war wahrscheinlich in dem Moment, war das für den vermutlich richtig krass. Ich weiß nicht, ob er da sich vor dem Richter niedergeworfen hat und um eine Geldstrafe gebettelt hat oder so. Aber er hat jedenfalls 10 Gottesdienstbesuche aufgebrummt gekriegt. Und das hat ihn total verändert. Er ist wieder hingegangen und hatte einen totalen Hass auf maximal pigmentierte Mitbürger. Aber nach 2 oder 3 Gottesdiensten hat er gemerkt, die sind gar nicht so schlimm. Und am Ende seiner 10 Gottesdienste ist er also nicht nur Christ gewesen, sondern ist mit seiner ganzen Familie als einzige weiße Familie in diese schwarze Gemeinde eingetreten. Ey, und ich finde das so abgefahren. Ich meine, das ist so eine geile Geschichte und das ist eigentlich genau das gleiche Prinzip irgendwie, was Gott mit Petrus gemacht hat. Der Richter hat ihn einfach genommen und gesagt, okay, mein Freund, du machst jetzt mal was mit den Leuten, die du am meisten hasst und guckst einfach mal, wie die drauf sind. Und es hat sein Leben total verändert. Und ich glaube, der Richter hätte ihm natürlich auch sagen können, hier, lies irgendwie mal ein paar Bücher darüber, wie nett eigentlich schwarze Leute sind. Aber das hätte ihn nicht so verändert, wie diese Bewegung, wie diese Begegnung mit denen. Und so wird es auch bei uns sein und so wird es bei jedem sein, irgendwie, dass wenn wir lernen wollen, andere Menschen zu lieben, dann wird die einzige Möglichkeit sein, die wir haben, hinzugehen, die Leute zu treffen und etwas mit denen zu machen und zu sehen, wir sind gar nicht so schlimm, die sind eigentlich total nett und es macht Spaß, irgendwie mit denen rumzuhängen und es macht Spaß, da was hinein zu investieren und du wirst merken, dass die Liebe Gottes anfängt zu fließen. Und das meine ich jetzt damit, irgendwie der Liebe eine Chance zu geben. Ich glaube nicht, dass wir aus uns selbst heraus Liebe produzieren können. Und wenn der Richter dem gesagt hätte, Mr. Haynes, Sie setzen sich jetzt in den Keller und produzieren irgendwie mal eine runde Liebe für Schwarze, dann hätte der machen können, was er wollte. Es hätte nicht funktioniert. Aber genauso ist das bei uns, wenn wir in der Gemeinde sitzen und sagen, hey, wir produzieren jetzt irgendwie mal eine runde Liebe für Remscheid oder Liebe für Felbert oder was weiß ich was, dann wird das nicht funktionieren. Aber wenn wir bereit sind, loszugehen und hinzugehen und der Liebe eine Gelegenheit geben zu wachsen, dann wird das sein, wie das, was schon durch Gott in uns drin ist, dann wird es passieren, wie das aufwächst und dass das größer wird. Und da habe ich jetzt was super Lustiges gelesen. Das ist auch gleich das Letzte, um die Sache mal ganz praktisch werden zu lassen. Und zwar habe ich heute mal im Blog von Haso nachgelesen. Der hat neulich mal hier gepredigt. Erinnert ihr euch vielleicht dran? Ja, so ein etwas älterer Typ, 55 oder so. Und der hat jetzt irgendwie einen lustigen Job in Berlin. Er ist nämlich Beauftragter für interkulturelle Zusammenarbeit oder sowas. Und er hat heute geschrieben, dass er sich so seinen WM-Plan zusammengestellt hat. Und dass er einfach geguckt hat, welche Parteien heißen die gar nicht, die da gegeneinander spielen. Wie heißen diese Leute? Mannschaften, genau. Ja, ich bin ein totaler Fußballexperte. habe heute den ganzen Tag mit meinem Deutschland-Schal irgendwie da gesessen und mir alte Spiele angeguckt und gebetet, dass wir endlich wieder Weltmeister werden. Na, jedenfalls, Haso ist schon irgendwie so ein Fußballspezi und der hat sich halt irgendwie das angeguckt und geschaut, irgendwie, wo Nationen leben, die Fußball spielen, also wo die in Berlin sind, wo die angesiedelt sind, wo Treffpunkte von denen sind, und hat sich halt vorgenommen, immer irgendwie das, die Fußballspiele mit den Leuten zusammenzugucken, die da gerade nationalitätsmäßig mitspielen. Und dann immer in den Kulturvereinen da zu sein und bei irgendwelchen iranischen Clubs oder spielt Iranien mit, also Iran. Wäre jetzt mal das total Peinliche. Okay, und Eurasien gegen Amerika und so weiter. Nein, und jedenfalls immer irgendwie so mit den Leuten aus dem Land zusammen wieder Spiel zu gucken und nachher ein bisschen über Fußball reden und ein Bierchen trinken und einfach irgendwie mit denen abhängen und die Liebe Gottes fließen zu lassen. Und das fand ich richtig cool. Und ich dachte, ey, wenn ich mal ein Fußballspiel gucken würde, würde ich das wahrscheinlich auch nicht im Kultschock machen, sondern würde ich auch mal irgendwo hingehen, wo Äquatorianer, Neuguinea, ich weiß nicht, also irgendwelche anderen Leute halt irgendwie dann sind und vielleicht die Gelegenheit nutzen, wir mal mit denen in Kontakt zu kommen und die Liebe Gottes einfach fließen zu lassen. Das muss man natürlich nicht so machen, aber es ist ja auch eine Möglichkeit, irgendwie einfach mal zu gucken, wer im Gottesdienst ist und wer fremd ist und wie man noch nie gesehen hat und vielleicht mal mit dem irgendwie ein Wort zu wechseln. Und da kann man ja jetzt gerade dann auch wieder über die WM dann ins Gespräch kommen und dann mal fragen, was glaubst du denn, wer Weltmeister wird? Bin ich heute auch schon gefragt worden, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ja, ich habe jetzt schon gehört, dass so die Wetten auf Brasilien stehen und jetzt sage ich auch mal Brasilien mit Sicherheit. Also einfach mal irgendwie mit jemandem, mit dem man sonst nichts irgendwie zu tun hat, ins Gespräch kommen und gucken, wie das die Liebe Gottes anfängt zu wachsen. Und nicht mehr irgendwie einfach nur so in der normalen Anonymität und des Alltags zu sein, sondern offen zu sein dafür, mal mit den Nachbarn vielleicht was zu machen, denen mal eine Wurst mit auf den Grill zu legen oder den Rasen mitzumähen und danach irgendwie darüber zu reden, wie warum man das gemacht hat, oder einfach mit denen ins Gespräch kommen und anzufangen, Liebe zu entwickeln. Und ich glaube wirklich, dass der größte Liebeskiller eigentlich, den es überhaupt gibt, das ist Isolation. Und je mehr wir uns von den Menschen isolieren, auch von den Menschen in der Welt, umso weniger wird Liebe da sein. Und je mehr wir auf andere Leute zugehen und je mehr wir bereit sind, über den Zaun zu steigen und die Mauer niederzureißen, umso mehr wird Liebe kommen. Und deswegen also die Herausforderung, glaube ich, irgendwie an uns als Gemeinde gestellt, Mauern niederzureißen, Leute kennenzulernen, einfach mal ganz zweckfrei Gemeinschaft mit Leuten zu haben, mit denen man vielleicht sonst keine Gemeinschaft hat, mal jemanden irgendwie auf ein Bier oder einen Kuchen oder sonst was irgendwie einladen, einfach mal mit den Leuten sprechen und gucken, ob die Liebe Gottes wirklich wächst. Und ich glaube, dass sie mit Sicherheit wachsen wird. Amen. Ja, dann bitte ich doch meine Band nach vorne.